Das war ja sehr gut.
Ich meine, das passt schon, das reicht ja, ist ja egal.
Das
Muss ja.
Synchronschwimmen da also schwierig.
Beim Synchronschwimmen, da üben wir noch mal ein bisschen.
Gut.
Ja, it's your show.
Hallo und herzlich willkommen zu den
Letzten Detektiven. Ich bin Thorsten Katke und mit mir ermittelt wie immer mein Partner.
Rudolf Inderst. Wir sind euer Podcast zur Sci-Fi-Noir-Krimi-Hörspielserie Der letzte Detektiv, die im Bayerischen Rundfunk in den 1980er und 1990er Jahren ausgestrahlt wurde.
Und heute geht es um Folge 18. Soweit sind wir schon. Eurobaby. Starten wir doch wie immer mit der bewährten Zusammenfassung.
Bambala, Nordostafrika, am 12. Juli 2012. Jonas und Sam sehnen sich nach Babylon, der großen Stadt mitten in den Vereinigten Staaten von Europa. Doch Babylon ist weit. Und um dorthin zu kommen, braucht man Geld. Jonas hat keinen müden Euro mehr und damit auch keine Möglichkeit, nach Hause zu kommen. Bambala, trocken, heiß, trübselig. Und über dem Ganzen ein durchdringender Duft nach Kamelmist und abgelatschten Sandalen. Sozusagen das Letzte. Aber da taucht plötzlich dieser Landsmann auf, dieser Cornelis van Meeren. Er gehört zu Eurimex, Import-Export. Und Eurimex verkauft hier in Bambala zum Beispiel Hirse für das Genvieh in Europa. Gewaltige Fleischklumpen in Plastiktrögen, ohne Glieder, ohne Kopf. Automatisch gewartet und gefüttert. Van Meeren ist der Privatsekretär von Dr. Pretorius, der Chefin von Eurimex. Und er ist der Mann für Jonas. Er verspricht ihm 250 Euros und ein Raketenticket nach Babylon. Allerdings für eine kleine Gefälligkeit. Jonas soll seine Chefin im Transporthelikopter nach Kundu begleiten, als Bodyguard. Ein Höllenflug, denn Laila ist auch dabei mit ihrem Piu-piu-piu-piu-piu-Laser.
Laser Laila, na, das klingt doch nach Abenteuer.
Das stimmt. Aber bevor wir uns ins Abenteuer, ins selbiges stürzen, die übliche Frage, haben wir Hausmitteilungen zu machen?
Die übliche Antwort: Wir haben Hausmitteilungen zu machen. Eine, denke ich, ganz hilfreiche für euch hörende Jonas. Fan seiende Menschen da draußen. Mir ist der Satz entglitten. Er ist mir einfach entglitten. Wir haben einen Kommentar gekriegt auf YouTube von Max DM. Keine DM, sondern einen öffentlichen Kommentar von aber Max DM at Domino Domania, so der Username. Ein Verweis auf die von Max DM zusammengestellte Playlist zu Der letzte Detektiv. Wir hatten ja über die Musik geredet. Rudi, du erinnerst dich letztes Mal, dass wir dachten, die ist irgendwie anders. Was ist denn da los? Und ja, es gibt eine Playlist zu Der letzte Detektiv, wo alle möglichen Sounds und Songs aus den Folgen zusammengestellt sind. Also, wer sich für die Musik der Serie interessiert, da einfach mal hinschauen. Wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes. Und ja, der Kommentar unter unserem letzten Fall in der YouTube-App oder im YouTube-Internet. Ich klinge, als wäre ich 80 im YouTube-Internet. Kann einfach da mal nachschauen. Also ich habe da auch schon einiges gefunden, unter anderem die allseits bekannte und beliebte Jonas-Titelmusik. Die ist, wie vielleicht der eine oder die andere weiß, von Frank Duval und heißt Sound 3 mit römischen Zahlen. Also Sound 3, ich nehme nicht an, es heißt Sound I. Ja, lustigerweise das fand ich auch schön. Ich weiß nicht, ich glaube, der fand sein Stück einfach so gut, dass es irgendwo draufpacken musste, aber man konnte keinen Soundtrack zu einer BR Sci-Fi Noir-Hörspielserie Hörspielserie veröffentlichen. Deswegen findet man Sound 3, die Titelmusik aus der Jonas-Folgen-Welt. Mir entgleiten heute andauernd nur Sätze. Aus Jonas findet man auf dem Soundtrack des Klaus-Jürgen-Wusshoff-Filmes Bitte lasst die Blumen leben, nach dem Roman von Johannes Marius Simmel. Und ich weiß nicht, wie mehr 80er ich noch reinstecken hätte können in diesen Satz.
Ja. Klaus-Jürgen Wusshoff, den wir ja alle kennen als Dr. Brinkmann.
Dr. Brinkmann. Und ich muss sagen, ich habe das ja vor kurzem, also vor wahrscheinlich 2 Jahren, irgendwie mal die erste Folge Schwarzwaldklinik, weil ich es ja auf der Mediathek irgendwo gefunden habe, angeschaut. Und Dr. Brinkmann ist, als er anfängt in der Schwarzwaldklinik, der junge Wilde. Und ich nehme das vor. Also Klaus-Jürgen Wusso als der junge Wilde ist die deutsche Vorabend-Fernsehlandschaft, die man erinnert, ist vielleicht nicht wirklich genau die Geschichte, die eigentlich gemeint ist.
Ja. Hashtag deutsche James Dean.
Deutsche James Dean, ja. großartiger Mensch, also wahnsinnig. Ja, wir haben auch eine Instagram-Nachricht unserer beider ehemaliger Kommilitonin Nicole gekriegt, die inzwischen in Irland lebt. Manche Leute entkommen den Vereinigten Staaten, nicht den Vereinigten Staaten von Europa, aber Babylon. Ja, danke fürs Zuhören und für die Meldung und die offiziell, glaube ich, erste irische Meldung eines Detektivhörenden, Fragezeichen. Also, wie weit kann es gehen, Rudi? Wann kriegen wir Meldung aus Australien? Wann kriegen wir Meldung aus Kanada? Wann kriegen wir Meldung aus, naja, Japan vielleicht, aus China? Werden wir da vielleicht sogar geblockt von der Firewall? Wer weiß es?
Also, ich bin da optimistisch, aber der Realist in mir sagt auch, dass wir bevor wir all diese Hinweise, Kommentare und Liebesbriefe erhalten, wird sich ein nigerianischer Prinz melden, der uns an seinem Reichtum teilhaben lassen möchte.
Weißt du, ich glaube auch, es ist eigentlich schade, dass Jonas so zur Zeit der großen Internet-Scams eigentlich nicht mehr so wirklich on air war. Also hat sich ja ein bisschen überschnitten. Weil ich glaube, der wäre da auch drauf reingefallen. Also der ist ja nicht immer so helle.
Das stimmt. Also auf jeden Fall, schreibt uns doch einmal gerne, wo ihr da draußen uns Detektive, uns letzte Ermittler sozusagen hört. Und dann können wir nämlich jetzt mitten in die Szenerie hineinspringen. Und die startet, wie bereits angedeutet, in einer ziemlich heruntergekommenen Bar in Bambala im Sahel. Mhm. Ja. Jonas und Sam sitzen dort also fest und ich muss ja sagen, ich nehme mal vorweg, insgesamt war ich mit dieser Folge ja sehr zufrieden, aber das war mir am Anfang noch nicht klar, weil die Szenerie gleich wieder so beschrieben wird mit einem gewissen, nennen wir es einfach mal, Colonizer-Auge.
Ja, da kommt der Orientalismus raus eigentlich. Genau. Fast. Ich meine, wir sind ja nicht wirklich im Orient, aber irgendwie, ne?
Ja, also wer sich an diesen vermeintlich einen der vielen hunderttausend Miniskandalen rund um Donald Trump und seine Administration erinnert, als er vom Shithole Countries sprach und damit über den globalen Süden versucht, jetzt näher zu charakterisieren, ganz empathisch und sensibel und so, wie er halt ist. So beschreibt im Grunde Jonas als Erzähler den Zuhörenden auch die aktuelle Szenerie, in der sich da befindet. Also diese Bar, ein heruntergekommenes Land mit runtergekommenen Menschen und alles ist heiß und stinkt von hinten bis vorn. Und überhaupt ist er natürlich eigentlich stinkig, weil er sitzt dort ja fest. Der musste also, Szenerie war folgende oder Vorgeschichte ist folgende. Er hat einen Auftrag übernommen, da ging es um eine Kindesentführung. Der gemeine, gut, es wird nicht ausgesprochen, aber sagen wir mal, der eifrige, ja, wie soll man ihn nennen, ohne zu sagen, was glaube ich, da insinuiert wird. Es ist vielleicht nicht ausgesprochen, der gemeine Muselmane, aber hier wird auf jeden Fall ein Kind entführt und die Mutter möchte, dass es zurückentführt, in Anführungszeichen, wird, in Sicherheit gebracht wird. Das gelingt aber nur zur Hälfte. Es klingt so, als ob dieser Fall halb erfolgreich im Sinne von, okay, Kind kriege ich wieder, aber jetzt sitzt Jonas selbst als Retter fest in Bambala im Sahel und es bleibt kein Geld mehr übrig.
Ja, das ist, zum einen habe ich da, das ist auch sehr 90er, gleich mal an Betty Mahmoudi nicht ohne meine Tochter denken müssen. Vielleicht hat ist das irgendwie da aufgekommen. Das war ja ein relativ großer Bestseller in den späten 80ern und dann auch in den frühen 90ern ein Film. Also das könnte irgendwie so noch im Kopf des Autors gewesen sein.
Ja.
Allerdings ist ja das nicht wirklich der Fall. Von dem Fall erfahren wir auch nichts. Das finde ich auch interessant. Wir erfahren relativ wenig von was genau die Umstände sind, unter denen Jonas da gelandet ist, wo er gelandet ist, sondern wir fangen da einfach an, mitten in dieser Szenerie. Bisschen so eine, you're probably wondering how I ended up here, von Anfang. Ja. Ohne, dass wir dann je erfahren, warum. Also genau warum. Also irgendwas hat er falsch gemacht. Irgendwer wird wohl hinter ihm her gewesen sein. Und es ist nicht mehr genug Geld für ein Rückflugticket da, aber so ein paar billige Bier gehen noch.
Genau. Also es ist zwar billiges Bier, aber wie wir bald rausfinden werden, könnte es auch irgendeine Pissplörre sein mit einem neuen Label drauf. Das Bier ist wahrscheinlich warm und wie auch immer Jonas sehr unzufrieden. Die ZuhörerInnen werden aber auch mitgefoltert, weil eine schlimme Hey Jude-Variante aus den Barboxen donnert. Und das in gefühlter Folter-Endlosschleife. Da sind wir also jetzt ganz froh, dass der vermeintliche Landsmann Cornelis van Meeren eben auftaucht. Der Kontakt sucht zu Jonas, wie sich herausstellen wird, nicht eben zufällig, natürlich nicht zufällig, und macht ihm eben dieses shady Angebot, ein bisschen shady Angebot als Bodyguard für seine Chefin, die Frau Dr. Pretorius, zu arbeiten. Und was sofort auffällt, ist die Charakterisierung dieses Van Meeren. Der gibt nämlich gleich den Herrenmenschen und ordert, er sagt Boy, wird wahrscheinlich dann People of Color, vermeintlich Angestellte, herumkommandieren und fordert zwei Becks, und zwar chop chop. Also er schafft multiple Rassismen hier in kürzester Zeit zusammen.
Ja, und sagt dann so muss man mit diesen Leuten reden. Und Jonas einfach komplett unbeeindruckt, was sie nicht sagen. Also Jonas not on board with this. Was das Ganze für mich in dem Moment dann erträglich machte, weil das ist, man hat ja manchmal bei diesen großen Geschichten immer so ein bisschen Angst, dass das abgleitet. Also das ist dann, und das hatte ich da auch, das hat sich dann gefangen. Ein bisschen Vorspoiler Alert in der nächsten Folge, die uns erwartet, also der dritten Euro-Folge, da gleitet es irgendwann dann und da ist es dann auch nicht mehr zu entschulden. Aber hier, ja, also lassen wir ihm durchgehen. Das ist ja eine Charakterzeichnung für diesen Menschen und der wird ja auch nicht als jemand betrachtet, der durch und durch vertrauenswürdig ist. Denn, naja, die ganze Sache, die sich entspinnt, da hat er auf jeden Fall einen Teil drin.
Ja, und auf dieses Angebot geht Jonas, das kann man schon mal sagen, ein. Er benimmt es, weil er will natürlich auf jeden Fall dieses Rückflugticket und am besten Raketenexpertise, wissen wir ja. Der Raketentransport ist ja praktisch die U5 Richtung Lehel. Wer in München wohnt, weiß Bescheid. Eine witzige Sache ist noch, ich hatte bereits angesprochen in Zusammenfassung, dass dieser große Konzern, der dahinter steckt, Eurimax, im Grunde seine Trade-Finger in jedem Business hat. Unter anderem auch Fleischpakete, da sagst du gleich noch was dazu, aber er spricht auch, und das finde ich ganz, er schließt sich auch so ein bisschen im Kreis zu einer vorigen Folge, hier wird auch Kunst im großen Stil hin und her geschoben und wir erinnern uns ja, dass
auch Zierzwerge.
Genau, das Zierzwerge ist ein Thema und natürlich, dass die vermeintliche Kunst der Einheimischen da, damit kann man das Bildungsbürgertum in Babylon natürlich glänzend verarschen und ihm die Geld, die Kohle aus der Tasche locken damit. Naja, Genfi, Thorsten, du hast noch eine interessante Anmerkung hier ins Skript geschrieben.
Ja, vielleicht ist es auch nur, weil ich irgendwie so alle Bücher, die ich irgendwann mal gelesen habe, immer wieder in allen möglichen Sachen reinerkennen will. Aber wir hatten schon mal in diesem Podcast über The Space Merchants geredet, dieses Buch, in dem es um, ja, eigentlich so Mad Men im Weltraum geht. Und da war ein Plotpoint auch so ein Fleischklumpen ohne Kopf, ohne Gliedmaßen, aus dem dann immer Fleisch rausgeschnitten wurde und vertickt. Also quasi die kapitalistischste Ausprägung der Stallviehhaltung. Und so kamen ja auch diese Viecher, die Jonas da beschreibt, vor. Also vielleicht ist das einfach auch eine relativ häufige Trope in einer bestimmten Art von Sci-Fi. Ich bin jetzt nicht so der Food-Sci-Fi-Kenner, vielleicht ist das auch relativ häufig, aber das hat mich auf jeden Fall sehr daran erinnert.
Ja, und um da noch einen gewissen, um eine gewisse Klammer zu machen, was soll Jonas denn vermeintlich an der Oberfläche eigentlich bodyguarden? Warum ist dieser Bodyguard-Job nötig? Erstens erfahren wir so ganz nebenbei, dass der frühere Bodyguard tot im Wasser aufgefunden wurde. Tja, ganz unglücklich vom Schiff gefallen.
Es ist auch überhaupt nicht suspicious, was da schon passiert. Genau. Nee, gar nicht.
Und worum geht's? Im Grunde soll zu diesem Zeitpunkt gebodyguardet werden, weil man eben mit dem Helikopter noch nach Kundu fliegt. Es ist nämlich eine Eurimax, hat bestes Verhältnis zum Staatschef persönlich, und der Staatschef hat ausgerufen, wir feiern doch unsere große Freiheit, und Freiheit ist natürlich hier in großen Anführungszeichen zu setzen. 50 Jahre Unabhängigkeit für dieses Land bedeuten, wie Jonas so nebenher ganz sarkastisch, also es ist schon mehr als ironisch, es ist einen Stopp vor zynisch, aber durchaus sarkastisch festhält, ja genau, die große Freiheit, und zwar sich sozusagen den westlichen Kapitalströmen zu unterwerfen und dabei selbst fast vor die Hunde zu gehen. Wow, richtig geile Freiheit.
Ja, es ist ein bisschen seltsam, weil auf der einen Seite ist das natürlich fiese Kapitalismuskritik, auf der anderen Seite ist es auch irgendwie Dekolonisierungskritik, aber eigentlich nicht, weil das ist Kruse wirklich nicht, sondern das merkt man ja auch bei Van Dusen. Er ist immer sehr skeptisch, wenn es um diesen Kolonialismus geht. Das kommt da auch ein paar Mal durch. Auf der anderen Seite, ne, ist er auch aufgewachsen in der Welt, in der Kolonialismus eine relativ normale Sache war in der westlichen Welt. Also der Kolonialismus der westlichen Welt, der aufoktroyiert wurde der restlichen Welt. Weil es liest sich auch so ein bisschen, beziehungsweise es hört sich an so ein bisschen als, ja gut, so toll war das wohl nicht mit der Dekolonisierung. Aber ich glaube, das ist in dem Fall nicht gemeint, sondern es ist wirklich so die vom Regen in die Traufe, also die Spielbälle der Macht, der Weltwirtschaft haben da dafür gesorgt, dass es doch nicht so weit her war mit der Freiheit. Ich glaube, ich schaue auch immer gerade hier auf den falschen an den falschen Ort. Also liebe Menschen, die uns auf Spotify anschauen, das liegt nicht daran, dass ich euch ignoriere. Ich bin hier nur in einem Hotelzimmer mit unbekanntem Setup, einem Setup, das ich so noch nicht so wirklich verwendet habe. Insofern, wenn ich da mal etwas daneben liege und seltsam durch die Gegend schaue, man möge es mir verzeihen. Die mich nur hören, denen kann das sowieso egal sein.
Ja, ich beschreibe das mal kurz mal. Ihr müsst euch einen Thorsten vorstellen, der gerade sein Sakko abgelegt hat und jetzt wie eine Mischung aus Kopier und Geheimagent, möchte ich sagen, in diesem Hotelzimmer noch sitzt und hofft, dass die Extraction mit dem Helikopter in 30 Minuten gelingt, weil der Ex-Sowjet-Block ist schon hinter ihm her und jede Sekunde kann dieser Raum aufspringen und 40 gezogene Waffen zeigen auf Thorsten. Muss man aufpassen.
Ja, das Hotel ist auch, also dieser Raum nicht, aber es gibt so ein paar andere Räume in dem Hotel. Ich war schon öfter in dem. Die sehen auch noch so aus, als wären sie aus dem Kalten Krieg. Und das ist eigentlich ziemlich großartig. Ich habe auch die Schuhe noch an. Also ich bin noch voll auf dem Sprung. Wenn der Helikopter kommt, bin ich weg. Also wenn ich irgendwann mal meinen eigenen Helikopter hier besteigen muss, dann ist die Folge leider schon vorbei. Also dann müssen wir schauen, was wir da noch zusammen machen. Aber dann ist es halt ein bisschen kürzer.
Geil. Exzellente Überleitung, denn jetzt wird die nächste Szene eingeleitet und hier wird auch heftig bestiegen. Das ist kein Erotikfilm, es geht um einen Helikopter. Wobei man auch sagen muss an der Stelle, es ist großartig, weil im Grunde wird dieser Helikopter fast auch nicht mehr verlassen. Diese Szene kennt sehr wenig, oder diese ganze Folge kennt im Grunde eigentlich nur 2,5 gefühlt Schauplätze. Also das ist auch mal eine nette Abwechslung.
Der Helikopter als Raumschiff Enterprise der Episode.
Ja, das fühlt sich auch so an, dass die in diesem Ding wirklich irgendwie rummarschieren, sitzen, laufen, diskutieren.
Es ist vielleicht auch so fast wie so ein U-Boot-Film, ne? Ne? Ja. Also man ist so auf kleinem Raum oder wie ein Kammerspiel. Kammerspiel-Episode. Mhm. Also diese Episode ist anders, das stimmt schon. Also da muss man wirklich sagen.
Also wer ist im Helikopter? Die erste Frage. Lernen wir mal das Personal an Bord kennen. Es ist Jonas mit Sam 2 am Handgelenk, nicht zu vergessen. Das ist Dr.
Beziehungsweise in der Tasche oder am Handgelenk hat er ihn doch nur manchmal.
Stimmt, das ist recht. Mhm. Ja. Dr. Pretorius, die Chefin von Eurimax, ihr Assistent oder persönlicher Sekretär Conny, der hier im Laufe dieses Teils der Geschichte, wir wissen ja im Grunde, dass er eigentlich jetzt ein fieser Verräter ist, aber jetzt in den Unterhaltungen mit der Chefin wird er natürlich auch noch wie ein unterwürfiger Hund.
Ein bisschen so, der Vibe ist irgendwie so ein bisschen, Conny, das ist nicht dein Fachgebiet.
Genau. Ja. Und wir haben noch eine Autorin, also Publizistin könnte man am ehesten vielleicht sagen, Neon.
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 Neon. Neon wie das Schild.
Ja. Also. Oder Neon wie dieses ehemalige, war das Burda, dieses Magazin für.
Oh ja, ja, das immer so mit dem so Stern, vom Stern war das oder irgendwas war das da?
So, ja, ja. So Hipster, bevor es Hipster gab. So mit Ende 20er.
Oder auch schon als Hipster gab, glaube ich. Ja. Ich habe das wahrscheinlich auch mal gekauft. Ich sehe jetzt auch aus wie so ein Hipster.
Ja. Runter von deinem Rennrad, sage ich da nur.
Oh Gott.
Und wir haben ein schweigsames Pärchen noch im Helikopter. Das sitzt da nicht ohne Grund. Und es entpuppt sich später noch in diversen Doppel- und Fünffachrollen als spannende Begleitung für diesen Flug.
Ja, und auch als Callback zu einer früheren Folge, das auch sehr schön ist. Wir müssen einfach mal reden über die Besetzung dieser Folge, denn wir hatten schon öfters mal hochkarätige SchauspielerInnen in Jonas-Folgen, die wir da in diversen Rollen gesehen haben. Jetzt haben wir eigentlich eine fast überbrillant besetzte Evelyn Hamann als Dr. Pretorius. Die darf so richtig etepetete sein, so bildungsbürgerlich, herablassend, behandelt ihren Conny so richtig schlecht. So stelle ich mir so eine skrupellose Konzernchefin auch irgendwie wirklich vor. Und die darf das auch wirklich wunderbar ausleben. Großartig. Neon wird gesprochen von Jutta Speidel und ohne Witz, ich habe das nachher gelesen, nachdem ich die Folge das erste Mal gehört habe, ich habe es heute zweimal gehört, hätte ich nicht erkannt. Also klingt nicht so, wie man sie sonst kennt. Ich weiß auch nicht, ob vielleicht einfach das Visual mir fehlt, aber macht ihre Sache eigentlich auch sehr gut. Das sind eigentlich, glaube ich, so die großen Besetzungen dieser Folge. Dann gibt's natürlich noch die Nebenrollen, die eigentlich auch ihre Sache ganz okay machen, aber das sind so die großen herausragenden Gastrollen, würde ich sagen.
Ja, absolut. Also ich war hin und weg, ich hatte das nicht mehr im Kopf, also ich habe die Folgen auch schon öfter gehört, aber ich hatte natürlich nicht mehr im Kopf mit meinem Gedächtnis, dass E.H. hier wirklich eine famose Performance abliefert und ich stimme dir auch zu, ich hätte nie im Leben Jutta Speidel in dieser Rolle erkannt. Mag aber auch an meinem nicht absoluten Gehör liegen.
Meins ist auch nicht absolut, aber normalerweise kann ich, also vielleicht Stimmen nicht identifizieren und dir sagen, das ist Name X, sondern aber ich normalerweise kriege ich da schon hin, dass ich weiß, oh, habe ich schon mal gehört. Es gibt ein paar, die sind sehr ähnlich, da geht das nicht, aber fand ich, ja, ich meine, kommt auch ein bisschen drauf an, wie das aufgenommen wurde und keine Ahnung, vielleicht hatte sie einen schlechten Tag oder who knows, also keinen schlechten Tag, war ja nicht schlecht gespielt, sondern einfach nicht so leicht zu erkennen. Es sei ihr gegönnt, ist ja gar kein Problem. Das genau. ist noch eine kurze Sache nochmal, weil ich habe auch die nächste Folge, die uns blüht, schon gehört, weil diese ganzen Euro-Folgen sind ja irgendwie verbunden, also irgendwie aber auch nicht. Aber vor allem die letzten drei, von denen wir ja jetzt die erste besprechen, sind verbunden. Da kommt Evelyn Hamann wieder, aber in einer anderen Rolle. Und das, die Rolle an sich ist problematisch, aber ich fand es schon sehr gewagt, so von Seiten des BR, von Seiten der Produktion, dass man sagt, jetzt haben wir die Hamann da, die darf jetzt einfach mal zwei komplett verschiedene Rollen in eigentlich eine Geschichte spielen, weil die Geschichte geht ja direkt weiter mit der nächsten Folge. Fand ich sehr, sehr seltsam. Na klar, spart bisschen Geld, spart Zeit, aber ja, hätte ich so nicht gemacht.
Ja, die lieben Freunde und Kollegen vom Akte X Podcast, die haben eine Rubrik, ich weiß gar nicht, haben sie die noch? Auf jeden Fall lange Zeit sprechen sie über das Darsteller-Recycling in den Akte X-Folgen und das finde ich immer sehr hörenswert. Meistens fällt es einem natürlich nicht auf, wenn der irgendwie Security Guard Nummer 13 spielte und dann taucht er wieder auf als Tankwart. Ja, so be it. Aber manche sind auch schon richtige Einschläge, richtig große. Naja, wie dem auch sei. Der gute Jonas erfährt jetzt, dass sein eigentlicher Job nicht darin besteht, Frau Dr. Praetorius zu Bodyguarden, zu Personenschützen, sondern es geht um einen
Toff. I will always love you.
Genau. Und taking the shot for her. Und sondern er soll einen Koffer bewachen, einen Koffer namens, den er der Frau Dr. Praetorius beschreibt ihn als Eurobaby.
Eurobaby, ein Koffer namens Baby. Ist das, habe ich mich gefragt, eine Referenz zu Bringing Up Baby und dem Leoparden? Irgendwie passt das, ich meine, Baby ist jetzt auf der einen Seite natürlich, ist das ein sehr bekannter Film mit einem problematischen Baby, das auch geguardet werden muss. Auf der anderen Seite passt es irgendwie auch nicht. Vielleicht ist Baby auch einfach zu generisch. Vielleicht habe ich das überinterpretiert.
Das ist eigentlich eine gute Frage. Wie heißt der nochmal im Amerikanischen? Der Bowl. Nee, wie nennen sie das immer? Was der Präsident immer dabei hat?
Football.
Den Football.
Football nennt das, genau. Nuclear Football.
Nuclear Football, ja. Naja, also es ist so, Neon springt hier ein und erklärt nicht nur Jonas, sondern auch den ZuhörerInnen da draußen, was so historisch in dieser Ecke los ist. Und wir erfahren Alternative History Facts sozusagen, dass sich der Staat, in dem man sich gerade noch befindet, nämlich Sahel, der führt seit Jahren schon, oder seit Jahrzehnten heißt es, Krieg gegen einen anderen Staat namens Farazan. Und es geht diesmal noch konkreter um Schifffahrtsrechte. Das ist ja nichts, was an den Haaren herbeigezogen ist, im Gegenteil. Jetzt ist aber so, dass man vorgeblich erstmal in Sahel nach Kundu möchte, um dort diese 50-Jahr-Feier, Unabhängigkeit, Freiheit, Ausrufezeichen, beizuwohnen. Denn Praetorius und der Staatschef, die kennen sich angeblich ganz gut, vermutlich eben gute Handelsbeziehungen. Und wir erfahren jetzt aber auch sehr schnell, was mit dem besagten Pärchen an Bord, dem so schweigsamen, es auf sich hat. Denn dieses Pärchen ist in Wirklichkeit Teil der usbekischen Befreiungsfront. Und jetzt jetzt muss man gut aufpassen. Eine vorgebliche Tarnung passiert jetzt. Und zwar dieses Pärchen, das möchte nach Farazan. Erzwingt dorthin, kapert den Helikopter, erzwingt eine Umleitung mit Laser und Gewalt und die wollen dorthin. Die haben eigentlich nichts mit diesem Baby zu tun, sondern die wissen, dass man in Farazan genug Zeit hat als usbekische Befreiungsfront. Da wird man nicht getoucht, da wird man nicht verfolgt, um Geiseln aus Europa freizupressen aus der Haft. Man hat hier nämlich ja diese Dr. Praetorius, die ist ein angesehenes hohes Tier in der Wirtschaftsbubble sozusagen. Und wenn man die hat, dann hat man gute Chancen, eben die Gesinnungsgenossen, wie es so schön heißt, freizupressen aus der europäischen Haft. Das glauben diese beiden, die dort an Bord den Helikopter entführen und eine Umleitung beim Piloten, eine vermeintliche, muss man sagen, Umleitung erzwingen beim Piloten.
Also ja, die usbekische Befreiungsfront taucht wieder auf, auch mit klare Referenz. Jonas hat die Dame, glaube ich, den Herrn mit dem Laser hat er, glaube ich, noch nicht gesehen, aber die Dame mit dem Laser erkennt er noch aus seinem ersten Tussle mit der kusbekischen Befreiungsfront. Der biftekischen Kussfreiungs, whatever. Oh mein Gott. Also der kusbekischen Befreiungsfront. Und ja, also ich finde, wir müssen mal über diesen Plotpoint reden. Hubschrauberumleitung als Plotpoint. Finde ich, auf der einen Seite ist das irgendwie clever gemacht. Auf der anderen Seite frage ich mich, wenn man das wirklich hat, also man hat so, weil die Idee ist, ne, die wollen, dass der Hubschrauber woanders hinfliegt und das bringt ihnen dann was, weil dann sind sie im Gebiet ihres, des Staates, der ihnen gewogen ist und es gibt dann auch alles schön Sinn. Und der Hubschrauber fliegt aber da nicht hin, sondern der Hubschrauber wird einfach umgeleitet über seine Elektronik und macht dann auch so Fake-Outs mit Kurvenflügen und allen möglichen, um so zu tun, als würde er wirklich dahin fliegen, wo er hinfliegt, fliegt dann aber doch wieder eigentlich zu dem Ort, wo er immer hinfliegen wollte. Ich habe mich gefragt, weil das kann ja eigentlich nur so funktionieren, dass da irgendwie eine Fernbedienung da ist oder eine vorprogrammierte Flugroute oder so. Das kann doch eigentlich außer in diesem Fall nur schief gehen, wenn man einen Hubschrauber fernbedienen kann. Oder liege ich da falsch?
Ich hatte die Erklärung Sams, der das ja aufklärt irgendwann, eigentlich so verstanden, dass das so eine Art Emergency-Button direkt beim Piloten ist.
Wenn der Pilot das selber gemacht
hat. Ja, genau, dass er das auslöst und dann wird der ursprüngliche Kurs trotzdem beibehalten.
Siehst du, ich habe es zweimal gehört und wahrscheinlich voll drüber weg gehört. Nee, dann gibt das mehr Sinn. Ja. Das ist dann keine dumme Sache. Naja, also wir haben einen Hubschrauber, der wird umgeleitet und wir haben Baby und ja, wir finden raus, was Baby ist eigentlich, ne? Also genau. Das ist ja durch Sammy, der den Geiger-Müller-Prozess beiwohnt und rausfindet, dass dieses Baby so ein bisschen radioaktiv ist und dann bestätigt, dass Frau Doktor oder heißt, ist die Doktor, die Bösen sind immer Doktoren, ja, Frau Doktor ja. Pretorius.
Ja. Und wie wir beide.
Ja, natürlich. Wir sind das ist dieses Are We the Baddies Gift. Das kommt jetzt hier. Und ja, also es ist ein kleines Atombömpchen. Frau Pretorius findet das nicht so wild. Das ist nur irgendwie so eine Boden-zu-Boden-Rakete, nur ein kleiner Sprengkopf. Auch eigentlich erinnert mich so ein bisschen an diese Hermann Kahn oder Hermann Kahn heißt er ja, wenn man ihn nicht deutsch ausspricht, diese, wir können, oder Henry Kissinger, ne, wir können taktische kleine Atomsprengköpfe doch einsetzen, ohne dass der Dritte Weltkrieg gleich losgeht. Und das war hier auf jeden Fall in Dr. Pretorius in ihrer Stimme zu spüren. Ja, Jonas natürlich weniger happy, dass er eine Atombombe bewachen muss. Da wäre ihm wahrscheinlich ein Leopard lieber gewesen. Denn was passiert, wenn man Atombomben nicht richtig behandelt? Natürlich, wenn man einen Fehler macht, gibt es auch eine kleine Explosion. Es macht Puff und die Kühe fallen um und die kleinen Häuser und die Bäume. Dann ist da immer ein großes Hallo.
Das stimmt. Das ist großartig. Ja.
Sorry, ja. Das habe ich jetzt nur für mich gemacht.
Ja, aber du sprichst natürlich auf diese wunderbaren, immer gern in Stock-Footage Bilder der Atombombentests an, wo sich dann auch die Baumwipfel so in alle Richtungen einmal hin und her wenden und dann, hui, sind die Holzfarmen als nächstes dran, die wegdonnern. Da hat man Glück, wenn man sich als Schüler oder Schülerin noch unter seinem kleinen Desk wie eine Turtle eben, wie es so schön heißt, verstecken kann. Aktuell ist ja auch die Fallout-Serie basierend auf der Computerspielreihe großes Thema.
Raus, ne?
Mhm. Auch da ist ja ganz so, dass tatsächlich auch die, es ist ein bisschen zeitgeistig aktuell, weil man natürlich ganz oft in der aktuellen Diskussion um den machtgeilen Autokraten im Osten wieder von Atombombendrohungen hört, aber diese und das nur am Rande, aber diese ersten 10 Minuten der Pilotfolge von Fallout ist richtig beklemmend. Also hätte ich nicht gedacht, dass mich das auch selbst so, wenn dann diese Einschläge passieren und Leute, das Schlechteste der Menschen kommt raus, weil sie in Panik übereinander herfallen, um den letzten Platz im Bunker zu haben und so, das ist schon ernster als gedacht sozusagen.
Ja, man ist dem Kalten Krieg wieder näher, als man ihm jemals war in den letzten paar Jahren. Ne?
Naja, jetzt überstürzen sich die Dinge in der Erklärungsnot erstmal, weil Jonas hätte ganz gute Chancen, als die ursprüngliche Situation noch sich so darstellt, dass die entführt werden. Da bastelt Jonas zusammen mit Neon so einen Befreiungstrick, wollen sie die überwältigen und die Chancen stehen auch einigermaßen. Sam sagt, naja, 50-50, klappt oder klappt nicht, das sind halt die Chancen so verteilt. Und Dr. Praetorius, die verbietet aber diese Befreiungsaktion. Einerseits irgendwie verdächtig, weil das könnte ja eben auch gelingen. Andererseits, man weiß nicht, hat sie nur Angst vor der Atombombe im eigenen Helikopter, wenn es schief geht? Oder hat sie noch andere Pläne? Es ist nicht so absolut klar.
Ja, also ich dachte, es wäre die Sache mit der Atombombe, weil es ist irgendwie, also das, so wurde das irgendwie gesetzt, glaube ich. Aber mir kommt auch so vor, als wäre da eigentlich, es sollte da eigentlich noch was sein. Also nicht, dass eine Atombombe nicht genug ist, aber es hatte so einen Geschmack von, da ist noch was hinter dem, was da schon eh dahinter ist.
Ja, und es ist relativ klar natürlich, was, also wir erfahren dann bald, was da dahinter steckt. Im Grunde ist es ein Weg, diese Atombombe zu schmuggeln. Sie soll verkauft werden. Und zwar an den Machthaber in Kundun. Ich will immer Kundun sagen, aber Kundu ohne N am Ende. Weil man sich natürlich in Kundu wiederum, der Staatschef, so erhofft, endgültig seinem Feind Farazan den entscheidenden Vorsprung in der Waffentechnologie zu haben. Und so wie man diesen Diktator am Ende, diesen Autokraten auch kennenlernt, hat er vermutlich auch wirklich keine Skrupel, diese Bombe letztlich einzusetzen.
Ja, das ist, mich hat es da so ein bisschen verloren, also wer wegen was. Und ich meine, Atombomben braucht man, glaube ich, immer, wenn man Diktator ist. Und das ist so ein bisschen der MO, ne? Also nordkoreanisches Atomprogramm. Wer von sich reden machen will, braucht eine Atombombe. Das ist einfach, glaube ich, die Sache.
Ja. Und dann überstürzen sich die Ereignisse und zwar
mal wieder, ne?
Kommt zu dem Zeitpunkt auch, also der Helikopter stürzt ab. Ich kann es aus dem Stegreif nicht sagen, ob der Pilot ihn zum Absturz gebracht hat. Oder ob dieser Absturz nur ein wirklich gut getarntes Landemanöver ist.
Ich glaube Zweiteres. Und ich glaube einfach, dass das Landemanöver einfach nicht so richtig funktioniert, weil das ja doch irgendwie ferngelenkt ist oder so. Und das ist deswegen Aber ehrlich gesagt, ne, also ich habe das heute zweimal gehört. Mir ist es beide Male nicht ganz klar geworden.
Ja.
Vielleicht habe ich nicht genug zugehört.
Der Pilot, nennen wir es mal in Anführungszeichen, parkt also den Heli. Rennt raus in den Sandsturm hinein, weil er glaubt, okay, da habe ich ein Natural Shield hinter mir. Auf ihn wird auch geschossen, Entführer 1. Der männliche Entführer schießt auf ihn, es ist nicht klar, ob er trifft oder nicht. Aber Entführer 1 wiederum fällt einem Schuss zum Opfer, wie wir dann lernen. Und es kommt dann auch raus, Überraschung, Überraschung. Man hat also dann diesen Kurswechsel nicht vorgenommen. Man ist auf einer Militärbasis in Kundu gelandet. Und er ist umzingelt vom Militär. Die Entführerin ist ziemlich clever. Sie schaltet sofort um auf Alternativplan, auf Plan B und stellt eine Forderung, wir brauchen erstmal einen Arzt für ihren Genossen. Das muss auch, das Vorbild ist die Landshut-Entführung, oder?
Ja, und ich glaube generell diese Art von Flugzeugentführung, die ja in den 70ern und auch noch ein bisschen in den 80ern Usus war. Ne? Also es gibt so diese, ne, wo im We Didn't Start the Fire Song dann Terror on the Airlines. Das ist so die Art von Flugzeugentführung. Das ist ja das Paradigma, das dann 2001 das erste Mal umgestoßen wird. weil bis dahin denkt man immer, Flugzeugentführungen, ja, die zwingen einen irgendwo zu landen und vielleicht kommen ein paar Geiseln um, aber auf jeden Fall nimmt niemand die tausenden Tonnen Kerosin und zündet damit ein Gebäude an. Und insofern, das ist ja 1990, 91 und damit operiert COSA, glaube ich, auch einfach noch.
Ja, also sie stellen eine Deadline, ein Ultimatum, in 30 Minuten soll nicht nur ein Arzt da sein, sondern auch ein Helipilot, der da rausfliegen kann. Die Armee stürmt das Objekt, den Helikopter, nicht. Jonas noch verwundert, zu dem Zeitpunkt ist er noch nicht ganz sicher, was da die Fracht betrifft, aber dann wird es ihm natürlich klar, warum die den Helikopter nicht stürmen. Sie sind natürlich auch nicht lebensmüde, in Anführungszeichen. Und wissen natürlich auch, dass ihr Chef eigentlich die Bombe ja als Schmuggel-Item haben möchte. Mhm. Hier ist mir aufgefallen, ich habe es mal in Klammern hier ins Skript auch reingesetzt. Ich hätte nicht erwartet, dass hier so jetzig, gegenwärtig, einflussreich über Völkerrecht und UN gesprochen wird.
Und die UN hat auch einiges zu sagen, ne? Das fand ich auch sehr interessant.
Also Euromax hat da, ich will immer Euromax sagen, Eurimax heißt das Ding aber. Die haben also mit ihrer normalen Handelsroute das Ding ins Land geschmuggelt und von da soll es dann eben per Helikopter weitergehen, zu dem eigentlich, um den eigentlichen Deal zu besiegeln. Ja. Und diese Situation, als jetzt alles sich so ein bisschen zuspitzt, bekommt Jonas dann noch eine Unterhaltung mit zwischen Dr. Pretorius und Conny, ihrem Sekretär. Die zerstreiten sich jetzt aus einem guten Anlass, weil, wie sich rausstellt, Conny ist von der Gegenseite Farrasan gekauft worden, hat den ursprünglichen Bodyguard getötet und hat die usbekischen Befreiungsfrontagenten an Bord geholt.
Conny.
Ziemlich viel Action für einen persönlichen Sekretär. Aber auch die Militärs, die das Ding umzingelt haben, sind jetzt nicht müde, schicken einen Arzt los, der ist natürlich ein getarnter Soldat, das hat Jonas gleich erkannt. An der Ausbuchtung, nicht in der Hose, der gute alte Witz, ist es eine Stabtaschenlampe oder freuen Sie sich nur, mich zu sehen, Officer? Wer kennt ihn nicht? Dad Jokes, ich bring die besten. Also, er hat einen Knockouter, den wir schon oft in diesem Jonas-Universum erlebt haben, in seinem Sakko irgendwie versteckt oder in seiner Uniform. Mhm. Und wird ausgenockt, dagelassen und spätestens zu dem Zeitpunkt sind eigentlich Neon und Jonas voll das Action-Paar, kann man schon so sagen.
Ja, das ist schon so wirklich Actionfilm. Bisschen so James Bond auch, ne?
Mhm, absolut.
Also, ne? Ja. Und auch das nächste, wo Jonas dann sich den Helikopter, also weil Jonas kann ja Helikopter fliegen und hat es erstmal nicht durchblicken lassen und jetzt heben sie dann ab und Jonas wird es richten als Pilot aus dem Antarktischen Krieg.
Und jetzt, kommt zu Hilfe kommt jetzt Deus Ex Machina oder vielleicht eher Dr. Zufall, hilft ihnen jetzt, weil sie auf ihrem, die Flucht gelingt mit dem Helikopter in den Sandsturm hinein und manuelles Fliegen, alle Systeme werden abgeschaltet, damit man nicht traceable ist sozusagen.
Gelingt auch Sammy alles. Muss das machen.
Genau, und der macht mit Freude und vielen Geräuschen. Hau, pow, pow,
zack, zack, zack. Das ist einfach ein großartige Sounddesign da, so ein paar sehr lustige Geräusche, die da rumkommen. Fand ich auch ein bisschen, ich glaube, so ein Helikopter braucht doch ein bisschen Elektronik zum Fliegen. Das fand ich sportlich, alles auszuschalten. Also zumindest so einen künstlichen Horizont oder so einen Autopiloten könnte man schon brauchen, aber okay.
Ja. Du weißt, wer im Arktischen Krieg bereits seinen Mann stand und sich nicht von Verrätern wie Lobo hat aufhalten lassen.
Natürlich nicht. Im Antarktischen Krieg, Rudi. Du bist ganz auf der anderen Seite der Welt.
Das ist halt der globale Terror, ist überall. worin besteht jetzt der Zufall? Das große Wunder ist, Jonas möchte am liebsten, dass diese Bombe aus dem Spiel genommen wird. Viel zu gefährlich, der Item. Und lässt dann sozusagen als Fallback-Lösung, möchte er gern die internationalen Organisationen dieser Welt mit eingebunden wissen und versteckt, und jetzt kommt es wirklich Zufall, die landen mit dem Helikopter, sehen, dass ein Truck ein Eurimax-Truck auf dem Weg ist, das Eurimax-Schiff zu beladen, das auf dem Weg zurück nach Europa ist, und verstecken dort in diesem Truck die Bombe, sodass diese auf das Schiff gelangen kann, und setzen dann den Funkspruch ab: Achtung, Achtung, der Eurimax-Frachter, der jetzt unterwegs nach London ist, bitte aufhalten, ihr findet in Box ABC 123 römisch 8.
Container 14, genau. E14.
Findet ihr die Bombe? So, dann ist die schon mal sicher und aus dem Spiel genommen. Das erfahren wir natürlich erst später, denn Jonas muss ja noch wirklich jetzt Endgame-mäßig auftrumpfen. Zusammen mit Neon haben sie einen Wahnsinnsplan und den ziehen sie jetzt auch durch. Erstmal schmeißen sie die Frau Dr. Pretorius raus.
Und Conny.
Und Conny ist auch raus. Conny wird es nicht überleben, das können wir schon mal sagen.
Spoiler.
Genau, Spoiler. Und jetzt kommt der beste Plan aller Zeiten. Jetzt fliegt man zurück nach Kundu und direkt am, muss man sich so vorstellen, kann man sich wie Black Hawk Down mäßig, habe ich mir so ein bisschen vorgestellt, fliegt man da über den protzigen Präsidentenpalast mit dem Helikopter, kreist man darüber und auf der so einer Art, so habe ich es mir vorgestellt, auf so einer Terrasse ist dann dieser General, und den locken, wollen sie in den Heli locken, und das machen sie, indem sie sagen, also wenn du die Bombe haben möchtest, dann musst du nur zusteigen und dann bringen wir dich dahin. Aber wenn du das nicht möchtest, wenn du uns abschießt, wir haben sie hier an Bord, in Anführungszeichen, wenn wir herunterkrachen, dann bist du auch erledigt. Dann gibt's keine Freiheitsfeier, dann gibt's gar nichts mehr, dein Land ist dann am Ende. Das möchtest du doch sicher nicht. Und der General gibt irgendwann nach. Wow, und dann kommt der entscheidende Trick. Der General wird ins Ausland gebracht. Und zwar, es ist keine Eissorte, es ist Solaria.
Ich dachte, da kommen die Solarzellen alle her.
Ja, genau. Der Solaris ist ja nicht nur einer meiner Lieblingsromane, sondern auch einer meiner Lieblingsfilme von Tarkovsky.
Wollte schon fragen.
Wer es hier anschaut gerade mit Bild, der
sieht nicht das Remake.
Das Remake hat schwer, weil Europäern ist es zu amerikanisch und Amerikanern ist es zu europäisch. Mm. Aber wie dem auch sei, in Solaria, da fliegt man deshalb hin, weil dort haben die International Organizations nämlich ihre Büros auch. Irgendwie ist es da auch cooler. Man kann dort Urlaub machen. Es gibt da Palmen und es ist so ein bisschen wie so eine Tropentapete aus den 80ern in so schlechten deutschen Wohnungen.
So ein Resort-Country für den Westen, ne?
Genau. Ja. Und damit ist eigentlich der größte Teil der Arbeit schon getan, weil Bombe ist untergebracht sicher, der Frachter wird abgefangen, der General ist sogar ins Ausland gebracht worden, wie er festgesetzt wird.
Jetzt mit der Strickleiter noch, das war auch schönes Detail, dass der dann mit der Strickleiter abgeholt wird. Das ist ja auch gar kein Problem, so einfach eine Strickleiter hochzukraxeln bei so einem fliegenden Helikopter.
Okay. Stimmt. Und man spart natürlich auch nicht mit einer etwas, sagen wir mal, physiognomisch normativen Beschreibung, denn dieser General, der Generalissimo, wiegt natürlich so viel wie 13 Kühlschränke und wird auch genauso beschrieben in bester Fatshaming-Manier. Aber sei es drum, nehmen wir es einmal so hin. Und jetzt kommt ein gewitzter Abschluss, ein gewitztes Abschluss.
Aber hallo. Willst du es uns erklären, was jetzt passiert?
Genau, es ist so, offensichtlich hat Jonas so ein bisschen tanzende Sackflöhe. Auf jeden Fall möchte er schnell, as fast as possible, asapissimo, wie wir im Büro sagen gerne, mit einem heißen Powerdate mit Neon sich absetzen. Und Sam erklärt ihm auf, ganz geschockt: Moment, Jonas, so schnell kann das nicht sein. Es gibt ja noch jede Menge Loose Ends, die müssen wir jetzt mal noch zu Ende führen. Und Jonas sagt nur: Weißt du was, mach das heute mal du. Also beide lassen die vierte Wand sozusagen komplett zusammenbröseln. Das ist eine Zusammenfassung jetzt nur für die Zuhörer, Zuhörerinnen, so als ob sie eben ihre besten Fälle irgendwem erzählen würden. Und Jonas fasst dann für die Zuhörer das noch alles zusammen mit einem Foreshadowing schon in den nächsten Fall inklusive. Also da ist alles dabei diesmal. Und Jonas vergnügt sich dann schon mit Neon am Strand der Passion mit seiner Fleischfrau.
Aber nicht lange. Auch geforeshadowed.
Genau. Was habe ich geschrieben? Während Jonas und Neon knattern wie Kanickel. Ah ja, stimmt.
Es gibt im Skript. Hey, genau, es gab eine Revolution im Sahel. Genau. Das ist auch eine Sache.
Das Problem ist natürlich, was wir auch schon ahnen, dass die Revolution in diesem autokratisch geführten Staat wird sicherlich zu einem neuen Spirit of Freedom und endgültig Pluralismus und Gleichheit führen.
In dieser Welt auf jeden Fall, ne?
Hüstel, Hüstel. Ja, aber hier haben wir noch einmal am Ende jetzt, bevor wir in die Bewertung einsteigen, noch ein kleines TK.
Das steht ich für, hatte, weil es ist, also es wird ja gesagt, in diesem Abschluss Narrativ von Sammy, das er auch natürlich sehr schön macht und das ich auch sehr toll finde. Was mir manchmal so ein bisschen vorkam, als wäre das geplant gewesen, als bisschen so eine Verlegenheitslösung. Oh, wir müssen zum Ende kommen, wir haben nicht mehr so viel Sendezeit und wir machen es halt so. Aber dafür funktioniert es einfach viel zu gut. Also wenn das versehen war, dass das dahin muss und das wirklich nur so, oh, wie schreibe ich mich jetzt aus meinen Problemen hier raus, funktioniert es eigentlich viel besser als ein traditionelles Ende, also großartig. Ne, aber Sammy erzählt ja, ne, also die Frau Dr. Pretorius wird dann wieder gefunden und ist heil und wohl genährt und von Conny sieht man nichts mehr. Conny bleibt für immer verschwunden. Und ich weiß nicht, ob das nur mir so ging, aber hat die den jetzt gegessen oder war das die genährt? Ich fand das war mir nicht so ganz klar.
Ja, ehrlich gesagt, das ist eine richtig gute Frage. Das verleiht dem Ganzen nochmal einen Feinschmecker. Ne,
so Flugzeugabsturz, da isst man halt auch mal Leichen. Das ist so auch 80er Jahre Usus.
Ja, was in den Anden passiert, bleibt in den Anden.
Ja, weiß man nicht, vielleicht kann uns da jemand helfen, beziehungsweise die eigene Interpretation mitschicken. Ich nehme fast an, dass es damit gemeint, aber es ist nicht 100%.
Und schickt uns eure besten veganischen Kannibalgerichte. Killer der Pflanzen. Okay, kommen wir zur Bewertung. Ich steige einfach mal ein und sage, wenig Ort, viel Wendung, Fragezeichen. Es geht. Als Jonas-Hörerin ist man so manchen Late-180er gewohnt, was die Konstruktion des Plots betrifft. Noch in der letzten Folge mahnte ich einen proaktiven letzten Detektiv an und hier gibt der Ermittler gleich mal den Anti-Atom-Weltenretter und Spionage-Casanova. Auch das Ende ist für die Serie ungewöhnlich und macht mir reichlich Spaß. Schade, dass zu Beginn die üblichen globaler Süden ist gleich Shithole-Rhetorik die Höchstwertung zu verhindern weiß. Daher gebe ich 4 von 5 Flaschen Büro-Whisky. Wer es übrigens nicht weiß, das ist die Rating-Größe für die Qualität der einzelnen Folgen bei uns.
Natürlich, Old Forester. Ja, großartig besetzt. Ein Krimi? Fragezeichen. Ein Abenteuerhörspiel? Auf jeden Fall. Ein wirrer und ein wilder Ritt auf dem Helikopter. Auch erneut spielfreudig. Bis zum geht nicht mehr. Per Augustinski. Top. Also ganz top. Auch dann noch die Abschlussnarration, die er da so bringt. Es sind auch wieder so ein paar, glaube ich, Sammy-Sprüche dabei, die mir hängen geblieben sind. Das ist einfach, der ist, glaube ich, angekommen in dieser Serie und das macht ihm offensichtlich Spaß. Mhm. Ja, wie Helikopter funktionieren, ist mir immer noch nicht so ganz klar nach der ganzen Sache. Anscheinend kann man sich fliegen, auch ohne Elektrik und Elektronik. Automatische Autopilotensteuerung im Notfall. Klar, okay, kann man mal machen. Und blind durch den Sandsturm, gut, da hat man wohl wahrscheinlich den Eissturm im Antarktischen Krieg schon ein paar Mal durchflogen. Also ja, auf der anderen Seite kann ich auch nicht wirklich zu viel sagen, weil das ist ja eigentlich fast ein James-Bond-Film. Und dann darf man das auch. Dann darf man auch mal mit dem Space Shuttle zum Mond fliegen. Das ist ja auch gar kein Problem. Ja, ich schalte den Skeptik-Schalter in Ausstellung. Die Problematik mit dem globalen Süden und wie da drüber geredet wird, ja, bleibt allerdings relativ gut kontextualisiert noch und bei Weitem nicht so schlimm, wie es noch kommen wird. Also nochmal hier der Spoiler schon für Euromüll. Sammy als Abschlusserzähler, das ist neu, das ist anders, das ist sehr spaßig und ungewöhnlich und das gefällt mir und das sind 4 von 5 Flaschen.
Ja, liebe HörerInnen, wenn auch ihr Fälle lösen wollt, ohne deswegen gleich Eurobabys der Liebe zeugen zu müssen, dann seid ihr bei uns genau richtig.
Abonniert uns bei YouTube und beim Podcatcher eurer Wahl. Bewertet uns auf Spotify, Apple und Co. natürlich mit Bestnoten. Und nochmal die Erinnerung zum Format. Seit YouTube voll auf Podcasts setzt, gibt es uns dort eben offiziellen Podcast-Listing. Das bedeutet allerdings auch, dass wir da nun nur noch zu hören und nicht mehr zu sehen sind. Kommentare allerdings immer gerne genommen. Sehr willkommen. Wenn ihr uns also weiter und unsere hochattraktiven Schrankwände beziehungsweise heute mal Hotelkunst begutachten möchtet, dann schaut weiterhin bei Spotify.
Gesehen, gehört, geschrieben. Schreibt uns Feedback gerne an sam@dieletztendetektive.de oder schaut vorbei bei Instagram @dieletztendetektive. Vor allem aber empfehlt uns weiter Freunden, Familien, Bekannten und euren Nemesisen.
Und euren Taschencomputern. Sammy, mach den Bombenkoffer zu.
Das war Euro Baby. Eine Folge der Podcast-Reihe Die letzten Detektive von Rudolf Inderst und Thorsten Kattke. Zur Hörspielreihe Der letzte Detektiv von Michael Koser. Redaktion Rudolf Inderst und Thorsten Kattke. Musik von Schwarzensee. Eine Produktion aus dem Jahre 2024.